Ja, guten Abend und herzlich willkommen in der Freien Akademie der Künste. Wir hatten schon viele gut besuchte Veranstaltungen, aber sowas wie heute Abend habe ich noch nie erlebt. Lieber Fatih Akin, Sie sehen, wie viele Menschen es gibt, die Ihre Filme kennen und lieben. Und auch ich zähle mich dazu. Und als ich im vergangenen Jahr den Film The Cut gesehen habe, war ich davon sehr begeistert und erschüttert. Das ist ja, wie viele kennen ihn wahrscheinlich, ein Film, der den Völkermord an den Armeniern zum Thema hat, der aber bei diesem Thema nicht stehen bleibt, sondern eigentlich, wie ich finde, eine ganz andere Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte eines Mannes, der seine beiden Töchter verliert, eine Odyssee, die in der Türkei beginnt, nach Florida, Kuba bis nach North Dakota führt und eigentlich in meinen Augen so etwas ist wie eine umgekehrte Jesus-Geschichte. Der Mann heißt ja nicht zufällig Nazareth. Sie beginnt sozusagen mit einer Kreuzigung und endet damit, dass er seine Tochter in den Arm nimmt. Ich war also sehr begeistert davon und ich kannte Fatih Akin nicht persönlich und es gab eine Veranstaltung im Abaton-Kino, wo wir irgendwie zusammenkamen. Ich ging einfach auf ihn zu und erzählte ihm von meinen Eindrücken über The Cut und so kamen wir ins Gespräch. Denn das Traurige ist an diesem Film, dass die internationale Filmkritik, ich bin ja auch selbst Filmkritiker gewesen, in diesem Augenblick, wie ich finde, versagt hat. Sie hat nicht erkannt, dass das ein großartiger Film ist. Ich konnte es nicht hindern und Akin auch nicht, aber ich glaube, er ist inzwischen darüber hinweggekommen. Dieser Abend hier steht in der Reihe Selbstporträt im Dialog. Vielleicht sind einige schon mal hier gewesen in diesem Zusammenhang. Diese Reihe dient dazu, namhafte Mitglieder der Akademie einem größeren Publikum im Gespräch vorzustellen. Und wir haben begonnen mit Helmut Karasek, dann kam Uwe Timm, dann kam der Dirigent Christoph von Dohnányi, dann Ulrich Tukur. Gerade erst vor kurzem. Im nächsten Jahr werden wir Burkhard Klausner vorstellen und den Architekten Meinhard von Gerkan. Und ich kann Sie nur auffordern, Ihren Namen und Adresse vorne zu hinterlassen, sodass wir Sie von unserem Programm unterrichten können. Ganz kurz zu Fatih Akin. Er ist hier in Hamburg geboren und Sohn türkischer Eltern. Er hat studiert an der Hochschule für Bildende Kunst. Und er ist Mitglied dieser Akademie seit 2007. Wobei ich vielleicht, viele werden nicht genau wissen, was das ist. Diese Akademie will ich jetzt nicht auch erklären, weil es zu lange dauern würde. Aber wir haben die üblichen Sektionen. Wir haben bildende Künstler, wir haben Schriftsteller, wir haben darstellende Künstler, so heißen sie bei uns, also Schauspieler und alle Kunstrichtungen bei uns vertreten. Man kann dieser Akademie nicht beitreten, sondern man wird zugewählt. Es ist also eine Ehre, ihr anzugehören. Wenn Sie mehr über die Akademie wissen wollen, dann finden Sie draußen ein kleines Heftchen, eine kleine Broschüre. Dort können Sie sich informieren. Ich will nicht alle seine Filme nennen, weil es sind schon einige, vielleicht nur den ersten, der hieß Kurz und Schmerzlos. Das war 1998 sein erster Spielfilm. Und den Film, mit dem er berühmt wurde, 2004 Gegen die Wand, den werden Sie kennen. Er hat dafür auch den Goldenen Bären in Berlin bekommen. 2007 den Film Auf der anderen Seite, 2009 Soul Kitchen und wie schon erwähnt 2014 The Cut. Er hat gerade eben, wie er mir erzählte, abgedreht den Film Chick nach dem Roman von Herrndorf und bei diesem Film hat das Drehbuch Haag Boom geschrieben und Haag Boom und
ein bisschen mitgeschrieben.
Und Haag Boom und Fatih Akin kennen sich schon lange. Und als ich Akin fragte, mit wem wollen Sie denn reden? Und ihm dann sagte, normalerweise sind diese Abende so, dass ein etwas jüngerer Mensch einen älteren Berühmten befragt. Und dann hat er gesagt, Haag Boom war mein Lehrer und ich möchte gerne mit Haag Boom reden. Und das fand ich dann eigentlich doch eine schöne Idee. Haag Boom kennen Sie auch. Er stammt nicht aus Hamburg, sondern ist aufgewachsen auf der Insel Amrum. Also Norddeutscher kann man nicht sein. Er war, daher habe ich ihn auch kennengelernt, er war Schauspieler, ich übertreibe ein bisschen nur, in fast allen Fassbinder-Filmen. Daher kennt man ihn, da kannte ich ihn. Er spielte dann da vor allem eklige Figuren und hat das ziemlich gut gemacht. 1973 war sein erster Film, der hieß Chechan, der Indianerjunge. 1976 Nordsee ist Mordsee. Dann 1978 Moritz, lieber Moritz. 1984 der Fall Bachmeier. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an dieses Drama erinnern. War auch ein sehr interessanter Film. Und 1988 Yasemin, und dafür hat er auch den Deutschen Filmpreis bekommen. Er war hier Professor für Film an der Universität Hamburg und er ist Mitglied dieser Akademie seit 1998. Und damit soll es mit meiner Vorrede genug sein und ich bin gespannt auf das Gespräch. Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, ich bin auch gespannt auf dieses Gespräch.
Ich bin auch gespannt auf dieses Gespräch.
Weil als Ulrich Greiner mich fragte und ich mit Fatih sprach, haben wir gedacht, naja, das ist so ein Gespräch im Rahmen der Akademiemitglieder. Und im Augenblick schaue ich da bis hinten hin und sehe Menschen, Menschen, Menschen. Und naja, da spricht man nicht mehr so frei von der Leber weg. Trotzdem werde ich es mal versuchen. Als ich neulich vor einer Woche mit dem Taxi fuhr, saß neben mir ein türkischer Taxifahrer und den fragte ich, weil ich eigentlich wissen wollte, ob er Fatih Akin kennt und was er von dem hält. Habe ich ihn gefragt, kennen Sie Yılmaz Güney? Yılmaz Güney ist für uns beide ein Gott, ein kurdischer Filmemacher. Berühmteste Film war Yol, der Weg. Und da sagt er, ja, natürlich kennt er Yılmaz Güney, aber er kennt jemanden, der ist viel wichtiger. Fatih Akin, seine Mutter war meine Lehrerin. Er hatte so eine große Brille und war sehr streng. Und ich glaube, Fatih, dass deine Mutter Lehrerin war, hat auch eine Spannung in eurer Familie erzeugt, denn deine Mutter war Akademikerin. Und ich glaube...
Meine Mutter war Grundschullehrerin.
Das Wort Akademiker...
Eine gute Grundschullehrerin, aber...
Das Wort Akademiker habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist in einem Buch, was Fatih mit Volker Behrendt gemacht hat. Da steht drin, meine Mutter war Akademikerin.
Sie ist Grundschullehrerin, was immer das bedeutet.
Okay. Also sie war Lehrerin auf jeden Fall. Und ich habe diesen Sommer mit Fatih zusammengearbeitet an Chick. Oder er hat mich dazugezogen. Das war für mich auch wirklich toll, ein großes Glück. Denn Ulrich Greiner hat ja angedeutet, ich bin 76. Also wenn man da noch was zu tun kriegt... Freut man sich, nicht? Ja. Aber ich habe eines gemerkt, der Fatih ist so ein neugieriger, so ein reflektierter Mensch, wie ich ihn in der Filmemacherei so nah kaum kennengelernt habe. Und irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, Mensch, das ist ein besserer Regisseur als ich. Und ich glaube, das hat...
Das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen.
Nein, aber das hat...
Vater, das gibt's nicht. In Kunst gibt's nicht besser oder so.
Gut, in Kunst gibt's nicht besser.
Nee.
Okay. Also auf jeden Fall, ich glaube, Die Mutter.
Nee, gibt's nicht. In Kunst gibt's das nicht. Besser, schlechter. Finde ich nicht. Aber egal, Entschuldigung. Ich habe dich unterbrochen.
Ja, jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Gut, eigentlich will ich auf Folgendes hinaus. Dieses Bedürfnis, wissen zu wollen, dieses Bedürfnis zu lernen, ist das, was mich eigentlich in diesem Sommer am meisten überrascht hat. Und das nächste war, dass dieser Junge, der sich in gewissem Sinne als Außenseiter empfand, in der Schule, im Gymnasium da an der Max-Brauer-Allee zum Beispiel in der Theatergruppe war. Dass er also doch relativ früh angefangen hat, sich mit dem Schauspielen auseinanderzusetzen, gleichzeitig aber aus meiner damaligen Perspektive sich permanent Trash-Filme angeguckt hat.
Ich habe nicht nur Trash-Filme geguckt, aber viel.
Und ich glaube...
And by the way, Bruce Lee kein Trash.
Nein, in Nordsee ist Mordsee, wenn du dich erinnerst.
Ist auch kein Trash.
Da hat Genghis auch an seiner Wand ein Bruce Lee-Plakat hängen. Aber ich glaube, dass diese Filmsozialisation, und jetzt mache ich einen Sprung, die zunächst mal völlig undeutsch war, und da rede ich jetzt von den Filmen meiner Generation, die ja doch sehr exklusiv liefen, um es mal freundlich zu sagen, für die Sozialisation, für das Werden des Filmemachers Fatih Akin keine Rolle spielten. Denn ich erinnere mich, dass ich von ihm mal gehört habe, Taxi Driver. Und er hat sich im City, im Steindamm, Taxi Driver angeguckt. Und dann kam er, ich glaube, mit Adam aus dem Kino und war dann auf dem Steindamm mit den Nutten, die da herumstanden, und hatte das Gefühl, ey, warum machen wir das nicht hier? Sehe ich das so richtig, dass du von Anfang an...
Genau so war es, genau so.
Das wird jetzt darauf hinauslaufen, dass ich die ganze Zeit rede. Aber man möchte was von dir hören.
Bei was denn?
Nein, fertig. Okay. Besinne ich mich einen Moment. dieses Nebeneinander von der Faszination von Kino und Video einerseits und diesem auf Wissen und auf Bildung orientierten Elternhaus, das sich durch die Mutter verwirklicht, glaube ich, sind entscheidende Momente in der Biografie eines Filmemachers wie Fatih Akin. Denn seine ersten Filme, du hast ja damit angefangen, noch am Gymnasium, haben immer diese Ambivalenz gehabt. Das war eigentlich das amerikanische Kino und das Weltkino, was dich bestimmt hat. Sehe ich das richtig?
Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine große Ambivalenz, und es kann sein, dass das mit meinem Elternhaus zusammenhängt, weil, okay, meine Mutter, die Grundschullehrerin, die Akademikerin ist, zu einen, und mein Vater, der Arbeiter war, ne, also aus dem Proletariat kam. Ne? Mein Vater war Vorarbeiter in so einer Chemiefabrik, die haben Reinigungsmittel hergestellt. Und ich habe irgendwann mal Emil Kusturica kennengelernt. Das war 1998 oder 99. Der hatte gerade Black Cat, White Cat vorgestellt in Hamburg. Ne? Ich habe ihn in Hamburg kennengelernt. Und dann saßen wir irgendwie zu Tisch mit der Hamburger Filmförderung und so, und Leute von Pandora saßen da, dem Verleih. Und da hat Emil Kusturica, dessen Filme ich total bewundere, so dessen Fan ich war und bin, und der auch einer meiner Meister ist, einer meiner europäischen, serbischen Meister. Du hast ja bei Kusturica auch mitgespielt. Du hast bei Underground mitgespielt, ne? Genau, stimmt. Ne? Einer meiner Lieblingsfilme, by the way. Und da sagte Emir zu mir, was machen denn deine Eltern von Beruf? Und ich sagte, meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater ist Arbeiter. Und er sagte damals, oh, das ist eine gute Voraussetzung zum Filmemachen. Also ich wusste nicht genau, warum er das gesagt hat. Und ich weiß auch nicht genau, ob er recht hat damit und warum er recht haben sollte. Aber ich kenne das oft aus so türkischen Familien, dass das umgekehrt ist. So, dass der Vater eben Lehrer ist und die Mutter ist, weiß ich nicht, die Hausfrau oder die Putzfrau oder die Arbeiterin in der Fabrik, keine Ahnung. Und bei uns war das Rollenbild eben dann doch anders. Und mein Vater hat auch lange darunter gelitten. Mein Vater hat lange eine Art Minderwertigkeitskomplex gehabt, deswegen, dass seine Frau eben so das Gebildetere ist, das Wertvollere als er. Das war so ein Konfliktding bei uns zu Hause. Und davon, das habe ich mitbekommen, das habe ich so quasi in die Wiege mitbekommen. Und ja, vielleicht hat deswegen mein Kino eine Zerrissenheit. So, ich sehe es nicht als Vorteil, ich sehe es als Nachteil. So, ich sehe es halt so als etwas Unentschiedenes, ne? Es ist halt manchmal dann doch zu konventionell, um reine Kunst zu sein, und es ist dann doch zu künstlich, um kommerziell zu sein, so, ne? Das zwischen Kunst und Kommerz, so in diesem Niemandsland bin ich irgendwie gelandet. Ist okay.
Naja, zwischen Kunst und Kommerz im Niemandsland, aber ziemlich weit oben, ne?
Ja, man denkt ja immer, es könnten mehr Leute ins Kino gehen oder es könnte noch bessere Kritiken haben oder so. Man ist nie ganz, ganz zufrieden damit, so, ne? Und lange dachte ich wirklich, und ich denke das heute noch, dass das so ein Manko ist, ne? Dass wenn Filme in so einem Niemandsland eben landen, ne? Also so, ja, sie sind nicht kommerziell genug, sind aber auch nicht künstlich genug, so. Es ist,
ja, das ist, wird jetzt, glaube ich, eine kunstphilosophische Frage.
Aber weil, sie ist doch die Kunstakademie. Also so.
Nein, ich glaube, es gibt zwei Elemente in der Rezeption von Kunst. Und zwar ist das eine ist, wir erwarten von einem Künstler, einem Kunstwerk, dass es uns überrascht, dass es uns wirklich etwas Neues bietet. Und das andere ist, wir müssen aber auch im Kunstwerk etwas wiedererkennen, was unserer Erfahrung entspricht. Und wenn diese beiden Elemente nicht gleichberechtigt nebeneinander sind, dann ist man entweder gelangweilt, oder wenn man nichts wiedererkennt, weil also nichts mit dem korrespondiert, was man selbst erfahren hat, ist man einfach gestresst, ist man schockiert, ist man einfach, steht man vor der Tür und fühlt sich frustriert. Und ich glaube, diese wunderbare Mischung, die deine Filme ausmachen, ist das genaue Gegenteil von dem, was du im Augenblick einschätzt. Also der Film.
Es ist genau wie Rassismus, ne? Das ist, wenn man gemischt ist oder sowas, ne? Wenn man keine Ahnung, einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter hat oder umgekehrt, und man ist eigentlich wunderschön, weißt du, so, man hat eine wunderschöne Hautfarbe, so, ne? Aber es gibt halt eben Rassisten, die sagen, nee, es ist nicht dies und es ist nicht das. Und manchmal empfinde ich das, was ich mache, als sehr schön, aber manchmal bin ich halt auch mein eigener Rassist und finde das, was ich mache, sehr bastardmäßig, so, ne? Es ist nicht dies und es ist nicht das. Aber hier geht es um Selbstreflexion, oder? Also ich kann das doch hier sagen. Ich meine das nicht aus irgendeiner falschen Bescheidenheit oder aus einer richtigen Bescheidenheit. Ich sehe mein Stuff recht kritisch. Also so, ich weiß nicht. Ich bewundere total Til Schweiger. Wir reden oft darüber. So, ich denke, es war 6 Millionen Zuschauer und Fuck You Goethe 2, 7 Millionen Zuschauer. Oh Mann, 7 Millionen Zuschauer. Wie viel Geld macht das, wenn eine Kinokarte 8 Euro kostet? Also 7 mal 8, keine Ahnung. 56 fucking Millionen, ne? Die Hälfte geht ans Kino, da bleibt immer noch die Hälfte für den Produzenten. Wenn ich so viel Geld hätte, könnte ich mir ein Haus auf dem Land kaufen. Oder zwei. Dabei bin ich gar nicht der Typ fürs Land. Also ich.
Das wäre schrecklich. Das wäre ja schrecklich, weil dann würdest du möglicherweise aufhören, Filme zu machen.
Wieso?
Ja, wenn du zu viel Geld hast und das Haus auf dem Land, ich stelle mir vor, da musst du ja den ganzen Tag. Ich muss jetzt so lachen.
Was muss ich denn den ganzen Tag machen?
Gärtner. Ich muss nur deshalb so lachen, weil ich plötzlich so einen Übergang finde zu dem ersten Film, den Fatih gemacht hat. Da kauft nämlich seine Mutter ein Haus an der Ägäis und wozu verdammt sie ihn? Er muss Gärtner.
Das ist eine echte Geschichte. Das ist so passiert.
Ja.
Das ist so passiert. Und ich habe auch das Zeug, was sie da angärtnert hat, auch als Gras verkauft. Ja.
Also dahinter steckt...
Also die besten Geschichten schreibt das Leben.
So. Ja, dahinter steckt folgender Lebenssachverhalt. Fatih hatte eine Reihe von Nebenrollen, als wie er selbst das genannt hat, als Berufstürke gespielt. Und irgendwann hat er gedacht, nee, das ist nicht meine Identität, das ist nicht mein Ding, dass ich hier als türkischer Nebendarsteller in Voramtsserie verbraten werde. Und da er, darauf komme ich dann wieder zurück, einer seiner Filme war Rocky und er hat gehört, Sylvester Stallone, der bis dahin ein mittelmäßig beschäftigter Schauspieler war, der hat sich gesagt, wenn ich eine Hauptrolle spielen will, dann muss ich das Drehbuch selbst schreiben. Und so hat Fatih angefangen, Kurz und schmerzlos zu schreiben.
Hat aber nicht die Hauptrolle gespielt. Die hat dann später Mehmet Kurtuluş gespielt.
Aber er ist mit diesem Drehbuch, das zunächst mal während des Unterrichts in der Schule geschrieben wurde, zu den Produzenten von Lars Becker gegangen. Lars Becker war damals ein Filmemacher, der auffiel, weil er so gegen das inszenierte, was bis dahin so der neue deutsche Film war, Gangstergeschichten. Und das war...
Schattenboxer. Der wichtige Film, den Lars Becker gemacht hat, war Schattenboxer von 1900, weiß ich gar nicht, 94, glaube ich. Entschuldigung.
Nee, du bist der reden soll.
Ja, nee, erzähl weiter.
Auf jeden Fall ist er, und das ist eine ungeheure Chuzpe, da ist dieser Junge, dieser Gymnasiast mit dem Drehbuch zu Ralf Schwingel gegangen, Wüstefilm, das war der Produzent von Lars Becker, und hat denen vorgeschlagen, dieses Drehbuch zu verfilmen, mit ihm, als Hauptdarsteller und als Regisseur. Aber ich glaube, Ralf hat darauf sehr gut reagiert, nicht?
Ralf Schwingel, der mein erster Produzent war, der hat, was immer er da gesehen hat in diesem Drehbuch, in dieser ersten Fassung von Kurz und Schmerzlos, er hat eine Option darauf aufgekauft, er hat irgendwas gesehen und wir haben damals einen Regisseur gesucht. Ne? Also so, Ralf hat eigentlich so die Pille erstmal geschluckt, ne? So von wegen... ich spiele das und jemand anders dreht das. Ich dachte, um Regisseur zu werden, muss man erstmal, weiß ich nicht, 42 Jahre alt werden oder so. Ne, das war mein Bild damals, dass man nicht so von heute auf morgen Regisseur wird. Das war ja auch noch, bevor es Computer gab, wo man halt Filme schneidet, bevor es Telefone gab, wo man alles Mögliche drehen kann. Das war noch zu einer anderen Zeit. Und Filme machen schien so unwahrscheinlich weit weg damals, Anfang der 90er Jahre. Und Und wir haben keinen passenden Regisseur gefunden. Ich habe dann irgendwann dann doch Abitur gemacht, woran keiner mehr geglaubt hat, vor allem meine Mutter nicht mehr. Und dann musste ich eben was studieren. Oder ich wollte halt auch was studieren. Und ich dachte, ja, ich studiere Film. Und erst habe ich mich bei dir beworben, an der Schule da in der Friedensallee. Wie hieß denn die Schule noch? Hochschule für Film und Fernsehen oder so, ne? Hieß das so?
Nee. Aufbaustudium Film der Universität Hamburg.
Da habe ich mich beworben. So, also ich hatte das gelesen, was man braucht, um sich zu bewerben an der Schule. Ne? So, ich wollte unbedingt an die Schule, weil ich so an den Stadtteil hing, an Ottensen. Und ich dachte, naja, ich könnte studieren und die Schule ist wirklich 5 Gehminuten zu Fuß von mir. Ich habe immer diese Horror-Stories gehört von Leuten, die dann zum Studieren nach Berlin ziehen müssen oder nach Ludwigsburg oder so. Dazu kommen wir gleich, Berlin und so. Ne? Das ist so nachher. Und dann habe ich gelesen, das ist ein Aufbaustudiengang. Man muss halt vorher was studiert haben. Ne? Und ich hatte noch nichts studiert. Ich habe relativ spät Abitur gemacht, weil ich 2-mal sitzen geblieben bin. Also ich glaube, ich habe Abitur mit 20 oder 21 gemacht. Und das Studium sah auch vor bei Haag Boom, dass man eben nur Regie machen kann oder nur Drehbuch machen kann. Und ich glaube, auch Kamera ist auch nochmal ein Fach gewesen und Produzieren ist ein anderes Fach gewesen. Und ich wollte aber eigentlich alles machen. Also ich wollte Buch und Regie machen. Warum denn nicht zum Kuckuck? Ne? Und ich habe dann gerade einen Film gemacht, das war der erste Kurzfilm, den ich gemacht habe, das war Sensin. Und der Film war noch nicht fertig und ich hatte nur Muster von dem Film. 3 Stunden Muster. Ne? Eigentlich kann kein Mensch 3 Stunden Muster gucken, aber weil es mein erster Film war, hatte ich noch nicht die Erfahrung, um zu wissen, kein Mensch kann 3 Stunden Muster gucken. Und es war halt Sommer und ich musste mich um diesen Studienplatz kümmern. Und dann kam ich halt in dieses Gebäude, dieses wunderschöne Gebäude in der Friedensallee und sehe dann The Legend himself, ne? So Haag Boom, so Mr. Nordsee ist Mordsee. Und dann habe ich ihn angesprochen. So, ich so, hey, Herr Bohm, ich würde mich gerne bei Ihnen bewerben und ich habe gerade Abitur gemacht und ich habe zwar noch kein anderes Studium gemacht, aber dennoch denke ich, dass ich bei Ihnen in guten Händen bin und ich habe zwar keinen Bewerbungsfilm, aber ich habe 3 Stunden Muster. Und dann hat Haag Boom mir so literarisch, aber so einen Tritt in den Hintern verpasst. Und war sehr erbost, er hatte wahrscheinlich einen schlechten Tag, ich weiß es nicht, ne, und hat mich echt so also du warst nicht sehr freundlich, aber egal. Und dann dachte ich, naja, okay, das scheint nicht die richtige Schule zu sein für mich. Und dann habe ich mich beworben an der Hochschule für Bildende Künste, so, mein Kurzfilm war dann halt auch fertig. Und mit dem habe ich mich dann so beworben und eine Mappe und alles war ganz anständig und brav und so. Und die haben mich dann genommen und dann habe ich da studiert. Wir haben uns viel später angefreundet und noch viel später haben wir angefangen zusammen zu arbeiten. Aber wahrscheinlich war das so richtig, weil ich glaube, wenn ich bei ihm studiert hätte, dann hätten wir heute nicht diese wunderbare Freundschaft, die wir jetzt haben, glaube ich. Und wir schreiben zusammen, so, ich denke, ich bin der bessere Autor, seitdem ich mit Haag arbeite, aber wirklich. Und Haag holt schon so das Beste aus mir raus. Und ich glaube, dass selbst wenn du damals halt nicht mein Lehrer warst, dann bist du es eben jetzt, weißt du?
Ja, aber
aber wir waren eigentlich bei Ralf Schwingel, ne? Egal, ja, genau. Gut, fahr fort, ey.
Ist er hier? Nee, aber sonst wäre es ja peinlich. Also, kurz und schmerzlos war geschrieben, dieser Mann da war, so wie er in die Friedensallee zu mir gekommen war, war auch zu Ralf Schwingel gegangen. Ralf Schwingel hatte sehr viel schneller erkannt, was für ein wahnsinniges Talent da vor ihm stand und hat gesagt, ja, im Prinzip machen wir das. Aber
dieser junge Mann, der sich da so vielversprechend aufgebaut hat, der hatte nichts gemacht bis dahin. Und da finde ich, Fatih hat Ralf eine wirklich kluge Entscheidung getroffen, nicht?
Ralf hat mich diese Kurzfilme drehen lassen. Ja. Also vor allem erstmal diesen ersten Kurzfilm, der halt auf eine Anekdote basiert, die mir damals passiert ist. Ich hatte, ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt Sensin, du bist es?
Natürlich.
Okay. Na, dann ist er gut. ich war halt damals immer unglücklich verliebt in irgendwelche Frauen und Mädchen, Frauen. Und ich konnte mich irgendwie nicht so richtig so von diesem türkischen Erbe lösen, so, ne? Also so meine Eltern, die mir mal eingetrichtert haben, ey, und bitte eine Muslimin heiraten und bitte eine Türkin und so, und das ist ganz wichtig, ne? Und wir müssen so zusammenhalten und all sowas. Und eigentlich habe ich mich schon längst davon gelöst, aber irgendwie spukte das immer noch weit in mir herum. Das ist übrigens einer der Gründe, weswegen Scorsese mir so viel bedeutet. Ne, ich bin nicht einfach so ein Fan von Scorsese, ja, sondern Scorseses erster Film, Who's That Knocking at My Door, der davon handelt, ne, von einem Italo-Amerikaner handelt, der nicht mit einer weißen angelsächsischen Protestantin zusammen sein kann, weil sie eben scheinbar nicht dieselben Werte hat, die er vertritt. Und er verliebt sich dann eben doch in das Mädchen, die heißt in dem Film nur das Mädchen. Und er kann nicht mit ihr zusammen sein, weil sie keine Jungfrau mehr ist. Sie erzählt ihm dann irgendwann eine Geschichte, dass sie angeblich vergewaltigt worden ist. So, und dass sie deswegen keine Jungfrau mehr ist. Der Film erzählt nie, ob das stimmt oder nicht, aber Harvey Keitel, der diese Figur spielt, der diesen Helden spielt, diesen Italo-Amerikaner, der kommt eben nicht damit klar, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Beendet diese Beziehung. Das ist der erste Spielfilm von Scorsese aus dem Jahr 1966. Und der Film hatte so viel mit mir zu tun, so dass die Liebe oder die Verbundenheit oder die Identifikation mit Scorsese eigentlich von dem Film herrührt. Und Sensin ist eigentlich in dieser Tradition gemacht worden, dieser erste Kurzfilm. Und wenn ich mir meine Arbeit angucke, dann habe ich mich von diesem ganzen Türkenkram, also türkischen Mädelkomplex-Stuff-Zeug, eigentlich erst so richtig gelöst mit Gegen die Wand. So, Gegen die Wand war der Film, wo ich das eigentlich alles so verarbeiten konnte und in die Tonne schmeißen konnte. Danach war ich ein bisschen befreiter, was das angeht. Es hat ein paar Filme gedauert, um dieses Trauma zu verarbeiten, aber ich denke halt auch, dass meine Filme irgendwie so eine Form von Selbsttherapie sind für mich. So, ne? Ich komme vom Thema ab. Ja, genau, das war Ralfs erster Film. Ralf wollte, dass ich halt einen Kurzfilm mache, und ich hatte eben diese Bedürfnisse, diese Anekdote erlebt. So habe ich Sensin gemacht, und Sensin hatte den einen oder anderen Preis gewonnen und ist aufgefallen, und dann sagte Ralf Schwingel, komm, lass uns jetzt Kurz und Schmerzlos machen. Ich fühlte mich aber noch nicht reif genug. Ich wollte noch einen Kurzfilm machen und habe Getürk gemacht. Meiner Meinung nach der viel befreitere Film, der viel lockere Film, der viel weniger verkrampfte Film. Ne? Auch ein Film, der von Deutsch-Türken handelt, die in der Türkei Urlaub machen. Auch basierend auf einer Anekdote, die mir passiert ist. Der Film hat noch größeren Erfolg gehabt als Kurzfilm auf internationalen Festivals und hat mir dann das Selbstbewusstsein gegeben, Kurz und Schmerzlos zu machen, hat mir aber auch die Erkenntnis gegeben, dass ich in Kurz und Schmerzlos nicht selber spielen kann. Ich kann das nicht spielen und Regie führen gleichzeitig. So wie Woody Allen das kann. Ich finde erstmal, dass ich ein furchtbarer Schauspieler bin. Und ich ertrage meine Visage nicht und ich ertrage meine Stimme nicht und ich gucke mich an und denke, oh Gott, ich habe wieder 3 Kilo zugenommen. So. Ne? wenn man sich wirklich ausdrücken möchte, dann kann man sich nicht auf solche Eitelkeiten einlassen, ja, und es gibt viel bessere Schauspieler da draußen, so, und es ist halt auch ein Berufszweig, der so um Jobs auch so ringt und kämpft und macht und tut, so, deswegen dachte ich, ey, besetz mal nicht irgendwelche Berufe, ne? Setz dich mal nicht drauf, mach das mal frei, konzentriere dich nur darauf, hinter der Kamera zu sein. Ich habe dann in den späteren Filmen das ein oder andere Cameo noch gemacht, so Hitchcock-mäßig, aber irgendwann fand ich das auch doof, weil weil ich ein Geschichtenerzähler sein möchte und ich möchte den Zuschauer nicht mit irgendwelchen Quatsch oder mit irgendwelchen Eitelkeiten ablenken. So, es ist ja, wenn man in der Geschichte drin ist und dann taucht der Regisseur auf und man sagt, oh, da war er, dann ist das ja so, als würde ein Mikrofon im Bild auftauchen. So. Oder eine Kamera, die sich reflektiert an irgendeiner Windschutzscheibe oder sowas. Und deswegen habe ich das sein lassen. Ne? Deswegen übrigens macht Hitchcock das auch immer nur am Anfang seiner Filme, nicht irgendwo in der Mitte oder am Schluss. Am Anfang, wo man noch nicht so richtig drin ist, so, ne, wo man gerade ins Kino gekommen ist und sich die Handschuhe auszieht oder so, ne, dann kann man sowas vielleicht machen. Ne? Ja. Und Getürkt war insofern wichtig für mich, in Kurz und Schmerzlos eben nicht selbst mitzuspielen. Ich spiele da zwar mit, ne, als Drogendealer, klar, mache ich ja mit links sowas, ne, so von wegen Method Acting und so. Ne, aber der.
Das war der Hinweis auf eigene Erfahrung, eben ja, Method Acting.
Ja. Aber das habe ich auch nur gemacht, weil der Schauspieler, der diese Rolle spielen sollte, an dem Tag nicht gekommen ist. So, der kam denn nicht. So, okay, dann habe ich zur Requisite gesagt, dreht mir einen Joint, ich spiele das und dann habe ich es gemacht. Dasselbe war bei im Juli der Fall. So, den Grenzbeamten, da gab es eigentlich auch einen Schauspieler und der ist an dem Tag nicht gekommen und deswegen musste ich einspringen. Das Kostüm passte zu mir, die Maschinenpistole passte. So, und deswegen habe ich das gemacht. Bei Solino sind alle Schauspieler gekommen und ab dem Zeitpunkt musste ich auch nicht mehr in meinen Film auftreten.
Bei Kurz und Schmerzlos, du hast ja eben angedeutet, Getürkt ist basiert auf einer eigenen Erfahrung. Ich habe vorhin ja schon gesagt, deine Mutter hatte dich in den Garten geschickt und das, was du da geerntet hast, war dann Weed, war Gras. Bei Kurz und Schmerzlos, da liegt ja auch eine Episode dem Drehbuch zugrunde, die du erlebt hast, nicht? Dem Typen haben sie die Jacke, kurz und schmerzlos, da haben sie dem Typen die Jacke abgezogen, nicht?
Welchen Typen, Hag? Dem Bobby meinst du da? Dem Tommy Benackwitsch? Ja. Also alle meine Meister oder alles, was ich übers Filmemachen gelesen hatte und was ich eigentlich auch gespürt habe, woran ich mich versuche jetzt immer noch zu halten, ist, dass die Filme, die ich machen möchte, die müssen irgendwie dann doch von einer Welt erzählen oder von Dingen erzählen, mit denen ich mich auskenne. Das ist schwierig. Das ist schwierig, weil man will sich ja nicht ständig wiederholen. Also einige tun das, ne? So einige Filmemacher haben entschieden, dass sie halt sagen, okay, das ist die Welt und ich mache nur Filme in dieser Welt und ich mache halt eigentlich immer nur denselben Film. Und wenn sie es bravös machen, finde ich es auch bewundernswert. So, ich würde aber versuchen, ich will ja auch gerne mal einen Western drehen. Oder ich würde ja auch gerne mal irgendwie einen historischen Film drehen. Und ich würde ja auch gerne mal vielleicht irgendwas in, weiß ich nicht, Japan drehen oder sowas. Ne? Oder ich würde ja auch gerne was drehen, was im 15. Jahrhundert. Ich bin ja aber nicht 600 Jahre alt oder sowas. Also ich habe das ja nicht erlebt, das 15. Jahrhundert. Ich denke, man muss andere Sachen finden. So, ja, man muss, also so, jeder Mensch schneidet sich, wenn er sich mit dem Messer irgendwo an dem Daumen ritzt. Jeder tut das. Man muss diese Dinge suchen. So, und zu der Zeit, als ich angefangen habe, da habe ich noch die Sachen gesucht, die nicht so symbolisch mit mir zu tun hatten, sondern die wirklich plastisch mit mir zu tun hatten. Und ich bin halt eben auch sozialisiert worden durch ja, Gangsterfilme viel. Ne? Ich bin ja halt auch ein junger Mann gewesen. So, also ich bin sozialisiert geworden von so Filmen wie La Haine, The Warriors, Der Pate, Scarface natürlich, Taxi Driver. Aber ich meine jetzt halt diese ganzen Gangsterfilme, ne? So Gangster, Gangster, Gangster. Und warum auch immer. Und dann dachte ich, ich will halt auch so als ersten Film so einen Gangsterfilm machen, ne? Und ich kam halt auch da drauf, weil die Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin, Altschöner Nord, Eckenförder Straße, eben damals auch so eine, heute immer noch wahrscheinlich, aber vor allem damals in den 80er Jahren, so eine Gangstergegend war, ne? Also so Gangs halt. Und ich war immer Mitglied in diesen Gangs ob das war der Vater in mir, der Mitglied in diesen Gangs war. So, mein Vater der Arbeiter, mein Vater, der früher, als er selber Jugendlicher war, keine Prügelei aus dem Weg gegangen ist. Und die Mutter in mir, so die eigentlich die Beobachterin ist, die den ganzen Gang-Quatsch aufschreibt und versucht, das zu reflektieren. Somit hatte mein erster Film ja sehr viel mit meiner Jugend zu tun und damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. So, ne, es gab diese Anekdote, ne, die, die im Film leider nicht vorkommt. Also der Adam Bostukos, ne, der ja heute so ein bekannter Schauspieler ist, irgendwie so Lindenstraße und so, ne? Dann Tommy Benakovic, den kennt ihr nicht. Das ist ein Freund von mir, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich auf dem Gymnasium war, der immer Gangster werden wollte. Gangster, Gangster, Gangster. Und meine Wenigkeit, wir waren so die drei besten Freunde halt damals. Und Tommy Benakovic hat damals auf St. Pauli gewohnt. Das war damals weniger gentrifiziert als wie heute. Das war nicht so ein schicker Stadtteil wie heute. Damals war das hart für ein Kind von 12, 13, 14 Jahren, 15 Jahren dort aufzuwachsen. Tommy war kein Schläger. Und er musste sich halt immer irgendwelche Leute suchen, die ihn so beschützen und sowas. Und er wollte halt auffallen, er wollte sich wichtig machen und sowas. Und eines Tages kauft er sich eine Jacke, so Second Hand, so eine Versace-Jacke, die auf dem Markt, ich weiß gar nicht wie viel, 2000 Euro vielleicht kostet. Und er hat sie für ein paar hundert Mark bekommen. Und diese Jacke ist ihm geklaut worden. So die Kutte, die ihm geklaut worden ist. Und das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Also hat er als Serbe so ein paar schwere Albaner angeheuert, die dann so mit Macheten ihm diese Jacke zurückbesorgt haben. Und das haben die dann auch getan. So, ich weiß nicht, wie viel von der Jacke übrig geblieben ist. Und das ist eine echte Geschichte. Und diese Typen, die das für ihn gemacht haben, haben gesagt, ey, wir haben dir jetzt einen Gefallen getan, jetzt schuldest du uns einen Gefallen, zahl uns. Ne? Also er ist in so eine Schutzgeld-Trickserei hereingefallen. Und der Typ, den diese Schutzgeldleute aufs Maul gehauen haben, der hat sich irgendwann halt auch erholt und der war hinter Tommy her. Und somit musste Tommy abhauen und dann ist er nach Serbien abgehauen. Und damals ist dann Serbien in den Krieg und er wurde Soldat. Und Jahre später kam er so quasi echt so als Chetnik wieder. Wenn ich heute kurz und schmerzlos machen würde, würde ich die Geschichte genauso machen, wie ich sie gerade erzählt habe. So, aber damals war ich noch zu jung, die Qualität dessen zu sehen. Damals war ich noch so zu sehr in solchen Genre-Dingern fixiert. Ich glaube, dass das Genre heutzutage tot ist. Es gibt kein Genre mehr. Die Serien haben das Genre eigentlich kaputt gemacht, aber auf eine gute Weise kaputt gemacht. So dieses klassische Bild von Genre, ne, der Gute, der Böse, das Verschwinden von Gut und Böse, so, das ist alles nicht mehr interessant. Dieses, was diese Serien alle machen, ne, was ich gerne ins Kino übertragen wollen würde, weil ich bin Kinotyp, ich bin kein Serientyp, ich bin kein Marathonläufer, ich bin ein Sprinter, Alter. Weißt du? Selbstporträt im Dialog, oder? Ne, ich will. Ich würde die Sachen heute viel weniger genremäßiger machen, als ich damals gedacht habe. Damals dachte ich, das Genre hat noch irgendeine Bedeutung. Es muss immer glaubhaft sein und es muss halt immer das, was wir nicht gesehen haben, danach muss ich suchen. Wenn ich kurz und schmerzlos heute gucke, dann lebt er nicht von den Genre-Elementen. Die sind, die, wie sagt der Amerikaner, that sucks. Weißt du so, die sind nicht gut. Ich würde es heute anders machen.
Naja, nicht, also die sind schon wahnsinnig gut und das war sicher das Beste, was als Gangsterfilm in Deutschland gedreht wurde, wenn ich daran denke, was Klaus Lemke und die meine Generation da versucht hat, Olaf Thome, Detektive, da war das schon.
Ich finde Knallhart von Detlef Buck einen geilen Film.
Ja, das ist aber was anderes, eine andere Generation.
Ja, okay, gut. Aber der ist trotzdem gut. Also wer Knallhart nicht gesehen hat, das ist, den kann ich nur weiterempfehlen.
Mir fällt eines, während ich dir zuhörte, habe ich eben gedacht, es gibt so eine Art von Lichtführung in Kurz und Schmerzlos. Ist das Zufall, dass der Film zum Schluss hin immer, ich sage mal, auch von der Ausleuchtung her düsterer wird?
Ja, das war so konzeptioniert. Ja, also das war eine Idee von meinem Kameramann und mir damals. Und wenn ich den Film heute gucke, so der auf Super 16 gedreht ist, das ist ja heute ist ja alles digital, ne? Wenn ich mir Kurzen Schmerz heute angucke, dann kommt der Film mir nicht vor, als sei er aus den 90ern, sondern eigentlich sieht der Film aus eher wie aus den 70ern. So sieht er wirklich aus. Es gibt einige Sachen, die gefallen mir in der Kameraführung. So, mir gefallen die Sachen, die viel so wie Bobby stirbt. Das mache ich ganz gerne, wie Bobby erschossen wird und wie da so mit Schatten gearbeitet wird und so. Das finde ich ganz okay. So, aber vieles an dem Film, es war mein erster Film und ich habe ja nicht Fotografie studiert. Ne, heute nehme ich mir ein Fotoapparat in die Hand und fotografiere und ich finde meine Fotos ganz in Ordnung. Heute. Ne, das Fotografieren hat mir Andreas Thiel beigebracht, der einer meiner Produzenten war, der Produzent nach Ralf Schwingel, der ist inzwischen leider gestorben. Der hat immer jeden Scheiß fotografiert. Ne, und so Stills, ne? Und der hat wunderbare Fotos gemacht und der hat mir das so beigebracht. So Belichtung und wie man wirklich mit Licht malt, ne? Und Kadrage und solche Sachen. Ne? Das hat mir der Andreas Thiel beigebracht. Kurz und schmerzlos hat das alles nicht. Also ich finde den Film doch recht amateurhaft, wenn ich ihn heute gucke. Also doch, Moment. Kann ich mal, wenn ihr Kurz und schmerzlos das nächste Mal guckt, so, dann achtet mal drauf auf Tiefe. Der Film arbeitet recht spät erst mit Tiefe. So, ne? Also so vieles in Kurz und Schmerzlos ist recht flach gedreht. Ne? So zwei Leute oder drei Leute sitzen vor einer Wand und labern. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass das ein Qualitätsmanko ist. Neulich habe ich gesehen Innenleben von Woody Allen nochmal. Ich wollte irgendwas recherchieren, habe den Film nochmal gesehen. Und da hast du es ganz oft so, bei Innenleben, ne, dass da zwei Frauen eben, zwei Heldinnen von einer bloßen Wand sitzen. Gordon Willis hat das fotografiert, der Kameramann von Der Pate. Wahrscheinlich hat er da irgendwas riskiert, Woody Allen. Wahrscheinlich war ihm das auch scheißegal, so das Ding von Tiefe. Aber mir war das noch nicht scheißegal, weil ich das nicht wusste. So, ne, es war halt Unwissenheit. Ne, und ich filme halt ganz oft Leute gegen eine Wand. Und es war der Kameraassistent Thierry Taieb, ein Franzose, der irgendwann sagte so mit seinem französischen Englisch, you need to use the depth, you don't have depth, you know, you have to create the third dimension. Ne? Und ab dem Moment habe ich nur bei kurzen Schmerzen nur darauf geachtet, so jemand sitzt in der Tiefe. Ne? Also dieses ganze Tiefending, mit Tiefe zu arbeiten, habe ich eigentlich so während der Dreharbeiten von dem Film gelernt. Andere Kids, andere Studenten gehen auf eine Filmschule und lernen das auf einer Filmschule oder keine Ahnung, die wissen das vorher schon, ne? So, weil sie sich schlau gemacht haben oder so. Ich musste das halt durch das Machen lernen. So, ne? Wollen wir über die unwahrscheinlich vielen Großaufnahmen von dem Juli reden oder sowas? Oder?
Nee, aber du hast die eine Szene ja erwähnt, in der du in Kurz und Schmerzlos den Raum großartig als dramaturgisches Element verwendest. Das ist die.
Nicht bewusst, Tag, nicht bewusst. Ich habe das nicht bewusst gemacht.
Ja, du bist halt ein instinktives Genie. Also.
Nein. Nein, das bin ich nicht, denn ich würde den Film heute total anders machen. So, weißt du, ich würde ihn in jeder Hinsicht anders machen. So. Ja.
Die Überraschung war ja, also nur um Sie dran zu erinnern, nachdem Kurz und Schmerzlos hier in Hamburg uraufgeführt wurde, war der Name Fatih Akin da, weil das war wirklich eine Überraschung. Auch, dass jemand das Genre so, also ohne Anlauf zu nehmen, dieses Genre so beherrschte. Das war einfach außergewöhnlich, fertig. Ich weiß, dass du ein bescheidener Mensch bist aus Altona.
Nee, ich bin nicht bescheiden, ich bin kritisch. So, und auch zu Recht. Was sind das denn für Frauenfiguren? Kurz und schmerzlos, komm, ich bitte dich. Bitte? Was? Das ist ja Geschmackssache, okay? Also.
Gut, auf jeden Fall war der Name Fatih Akin da. Und das mag ja auf der Fehleinschätzung vieler, vieler Menschen beruht haben. Aber der Name darf war auch verbunden.
Darf ich dazu mal was sagen? Zu der Fehleinschätzung von vielen Menschen. Also ich würde gerne was dazu sagen. Ne? Also auch so im Zusammenhang mit The Cut. Man wird dann doch gefeiert. Es gibt eine Elite so von Filmkritikern, die sagen, das und das ist total geil. Und alle anderen glauben das. Alle anderen glauben das. Die schreiben den Quatsch nach, was diese Elite schreibt. So, das passiert einem bei Erfolgen und das passiert einem auch bei Misserfolgen. So, und dann lese ich, also es kommt, ich will jetzt nicht meine Kollegen dessen da draußen, ne? So, es gibt dann so den neuen Film und alle schreiben Hymnen darüber. Und ich kriege es dann mit der Angst zu tun, weil Filmemacher auch Schwergewichtsboxer sind, irgendwie schon. So, ne? Und dann denke ich, oh Gott, was? Der wird mit Stanley Kubrick verglichen? Oh Gott, was ist da denn los, ne? So, und dann kommt hier noch eine Hymne und da noch eine Hymne, ne? Und mir fangen schon an, die Knie zu schlottern und ich denke, meine Tage sind gezählt. So. Und dann gucke ich das und es ist der letzte Scheiß. Der letzte Scheiß. Jeder kann mir erzählen, was er will. Es ist der letzte Scheiß. Ne? Und dann gucke ich einen anderen Film und alle sagen, das ist das Ding. Und ich gucke es und ich denke, aber das hat doch gar keinen Bestand. Also Form, okay. Aber es hat doch gar keinen Bestand, Mann. Wovon handelt das denn? So, ne? Aber alle feiern es. Wenn man so denkt, diese Gleichung geht auch rückwärts, Leute. Also andersrum. Wenn alle schreiben so, ey, Mann, er ist der Derbste und er ist der Geilste und er hat gegen die Wand gemacht und juhu, ne? Es ist genauso. Moment, ne? Die Sachen kritisch angucken. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und es ist nicht alles Scheiße, was braun aussieht, ne? So. Also man muss sich ein eigenes Bild machen. Man darf nicht nur den Kritikern das alles glauben. Es gibt wunderbare Kritiker, aber es gibt auch in unserer Kultur leider viele so miese Kritiker, wo der letzte Scheiß als Meisterwerk behandelt wird. Und Filme, die, wenn man sie, so kleine Filme, wenn man sie von, deutsche Filme, ne, wenn man sie von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet, wirklich Meisterwerke sind und kein Mensch sieht diese Dinger. Ne, ich rede von Filmen wie Kroko, ich rede von Filmen wie Abgebrannt und sowas. Was so. Keiner kennt diese Filme. Es sind meiner Meinung nach wirkliche Perlen und Meisterwerke. Ne?
Knallhart.
So knallhart. So don't believe the hype, ey. So das.
Nach diesem Hype war die inzwischen geweckte Kritiker-Elite völlig überrascht, als sie einen Film sah, der hieß Im Juli. Denn Im Juli hatte mit Genre überhaupt nichts mehr zu tun. Und ich habe, entweder Fatih hat es mir erzählt oder ich habe es gelesen, er musste, wie wahrscheinlich viele Jungs mit türkischen Eltern, im Sommer in die Türkei. Aber das waren Reisen, 2-3 Tage, mit dem VW oder so durch Jugoslawien.
Mit dem Ford.
Ja. Jeder Lord fährt Ford. Und als ich den Film sah und mich daran erinnerte, war mir klar, ja, das hat wieder etwas Autobiografisches und gleichzeitig etwas, was in doppelter Hinsicht überraschend war. Der Film fängt damit an, dass ein schüchterner Referendar vor einer Klasse steht und irgendwelche Kurven und so weiter da an die Tafel malt und dann dreht er sich um und dann ist es Moritz bleibt treu. Aber Moritz bleibt treu wie ein Konfirmand. Also wunderbar. Und da interessiert mich, Fatih, wie du
wie du auf diese eigene Erfahrung dann diese äußere Geschichte draufgelegt hast. Wie ist die entstanden?
Also so ein Kino meiner Kindheit, was mich recht geprägt hat, war so das Kino von Philipp de Brucker. Und ich rede jetzt wirklich von meiner Kindheit. Also ich rede jetzt nicht von meiner Jugend oder sowas, ne? Sondern so 8, 9, 10, 11. Ne? Philipp de Brucker hat gedreht Abenteuer in Rio. Ne? Und die tollen Abenteuer des Monsieur L. Ne? Mit beide Filme mit Jean-Paul Belmondo. Und Jean-Paul Belmondo ist bis heute eigentlich so mein Lieblingsschauspieler. So. Na, den finde ich geil. Ne? Und das waren halt sehr bunte, lebensbejahende, völlig verrückte Filme, die mich doch sehr geprägt haben. Und die haben mich halt auch geprägt, also ebenso wie diese Gangsterfilme eben, ne? Auf einer anderen Ebene eben geprägt. Und dann habe ich halt auch lange überlegt, gut, wenn jetzt ich nicht Filmemacher geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Lehrer geworden, so wie meine Mutter Lehrerin und wie mein Onkel Lehrer war. So, das wäre wahrscheinlich der Beruf. Also schreib doch mal einen Film, wo du halt irgendwie du bist, aber du bist nicht Filmemacher, sondern das, was du geworden wärst. Ne? Und so ist diese Figur entstanden. Also so ist dieses, also so diese Reisen in die Türkei als etwas sehr Visuelles, was ich immer empfunden habe. Die Filme von Philipp de Brucker, der ich irgendwie so eine Hommage bieten wollte, und dann, was wäre, wenn, ne? Dazu kommt aber noch so ein anderes Element, ist, Musiker haben mich immer geprägt. So, und ich war immer ein großer Fan von Prince. So, der Musiker Prince, ne? Und wenn man so Prince so verfolgt hat, wenn man Fan war wie ich, so, wenn man jede Zeile mitsingen konnte und wenn man jedes Bootleg gekauft hat und wenn man sein ganzes Geld zusammengespart hat, um ihn immer auf einer Tournee hinterher zu reisen, dann, so wie ich das gemacht habe, dann habe ich eigentlich immer so beobachtet, wie Prince in den 80ern, wie virtuos der seine Platten herausgebracht hat. Also Prince hat dann, weiß ich nicht, fangen wir mal an mit der bekanntesten Platte Purple Rain, 84. Das war so Purple Rain, so Rüschenhemden und When Doves Cry und Prince eben, ne? So wie ein Ken. Und dann macht er eine Platte, die ist ganz anders, die Platte danach. Er macht sie gleich ein Jahr danach. Ne? Also so Purple Rain ist die erfolgreichste Platte 1984. Und dann macht er 85 die Platte, Around the World in a Day, die sehr inspiriert ist von dem Beatles-Album Sgt. Pepper's Lonely Nightclub oder sowas. Oder Heart Club oder was auch immer. Heart Club. Nightclub. Heart Club. Und ja, das ist ein Unterschied natürlich. Ne? Und die Platte ist ganz anders. Die Platte ist viel avantgarder als Purple Rain. Sie riskiert viel mehr Sachen. Sie sagt, hey, ich bin nicht nur der Typ, der Purple Rain gemacht hat, ich bin auch The Beatles-Mann. Und dann macht er die Platte danach 1986 und das ist Parade, so eine Schwarz-Weiß-Platte. Und das ist auf einmal alles schwarz-weiß. Ne? Und selbst die Musik ist irgendwie schwarz-weiß. Ne? So, okay, ich nehme den Bass raus aus der ganzen Platte, kein Bass. Ne, so, ne, so damit die Platte schwarz-weiß ist. Und danach macht er noch eine ganz andere Platte, Sign of the Times und so weiter und so fort. Und David Bowie war auch so, ne, dass der halt immer so verschiedene Konzepte entwickelt hat. Und ich wollte nie oder ich will nie Aki Kaurismäki sein. Hm. Ich will nie Woody Allen sein. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Ich will nie immer so ein, das Leben ist zu kurz, finde ich, und zu reich und zu bunt. Ne, und bietet dir voll viele Möglichkeiten, als jetzt immer nur so, okay, das ist mein Stil, ich habe meinen Stil gefunden und ich ratter meinen Stil jetzt runter. So, das, ja, ihr lacht, aber die Kritiker erwarten das oft, sogar die Jungs von Cahiers de la Cinema, ne, wenn du den aus der Reihe tanzt mit deinem Stil, die machen Hackfleisch aus dir. Ne? So, aber wirklich. Und ich mochte immer Bruce Lee. Durch Bruce Lee bin ich zum Filmemachen gekommen. Und Bruce Lee, wenn man das Filmemachen als eine Kampfform interpretiert, was es wirklich ist, für mich, Filmemachen ist Krieg. Ja, ihr lacht, aber es ist so. Ne? Ich sage euch, was für ein Krieg das ist. Der Krieg, der Schauplatz dieses Krieges ist in mir selbst. Ich muss nicht andere Leute damit reinbeziehen. So, der Schauplatz ist, alles, was so sogenannte positive Attribute in mir sind, wie Pünktlichkeit, Kreativität, spontan sein, flexibel sein, innovativ sein, verdammt, ne? Kämpfen gegen Faulheit, Undiszipliniertheit, nicht besonders kreativ zu sein, so nicht besonders innovativ zu sein, Scheiße zu bauen in jeder Hinsicht. So, ne? Diese Elemente kämpfen in jedem Film aufeinander. So, ne? Deswegen ist Film Krieg. Film ist immer eine Prügelei, eine Schlägerei, so sehe ich das. Und Bruce Lee, der große Martial Artist, Kampfsportler, der hat jede Form von Stil, Dogmen, festen Form abgewiesen. Er sagte, wenn man in einer wirklichen Schlägerei ist, gibt es kein Konzept. Man kann nicht, wenn man in einer Schlägerei ist, auf dem Kiez, auf dem Hamburger Berg und dann kommen irgendwie so drei heftige Typen mit rasierten Schläfen auf dich zu, dann kannst du nicht wie im Karatekurs Ich, Ni, San, Chi, Go machen. So läuft das nicht. So läuft das nicht. So, man bekommt aufs Maul, so. Ne? Man kann nicht Kung Fu machen, so, ne? Und der Drachen und der Kranich, das geht nicht. Ne? Man kann es vielleicht auch nicht einfach nur mit Boxen machen, so. Ne? So, man muss sich immer der Situation anpassen. Man muss sich immer dem Material anpassen. So, ne? Jeder Film bietet anderes Material. Jeder Film ist ein anderes Schlachtfeld. So, ne? Und deswegen finde ich es richtig, so diese Philosophie von Bruce Lee aufs Filmemachen zu übertragen. Der sagt, ey, so sei wie Wasser. Ne? Er sagt so, if you put water into a cup, it becomes the cup. If you put water into a teapot, it becomes the teapot, sagt er. Ne? So, water can crash and flow. Be like water, my friend. Und das versuche ich aus Filmemachen zu adaptieren, verflixt. Ne? Deswegen... Der Applaus gilt Bruce Lee. Deswegen habe ich immer ein Interesse, die Filme doch so unterschiedlich wie möglich zu machen. Soderbergh ist so und den finde ich geil.
Dabei fällt mir ein, der auslösende Moment für die Geschichte im Juli ist ja, dass Moritz durch Ottensen geht auf eine...
Dieser gentrifizierte Stadtteil, oh Gott.
Durch Ottensen geht und auf eine Schmuckverkäuferin trifft und die zeigt ihm einen Ring.
Heute gibt es keine Schmuckverkäufer mehr in Ottensen.
Ja, aber wir reden ja von Zulino.
Okay, gut. Von dem Juli.
Das
okay.
Haben wir uns übrigens für den Schluss aufgespart, die Kritik an Ottensen. und auf diesem Ring ist eine Sonne. Und unser naturwissenschaftlich gebildeter Moritz sagt, naja, eine Sonne, das ist dieser Gasballon da oben, der unser aller Leben dadurch garantiert, dass er die Energie unentwegt auf die Erde schickt oder so ähnlich. Und ach so, der Ulrich Greiner hat mir gesagt, ich soll immer ins Mikro sprechen. Christiane Paul sagt, nein, das ist das Symbol der Liebe. Und in dem Moment funkt es irgendwie zwischen den beiden. Und Moritz weiß, er muss jetzt nach diesem Symbol suchen. Er muss das Mädchen suchen, das ihm mit diesem Symbol begegnen wird. Und da ging mir durch den Kopf, fertig, hast du ein starkes esoterisches Element in deiner Person?
Also Monique, meine Frau, na, ist aus Mexiko, also sie ist halb Mexikanerin, sie ist halb Deutsch, halb Mexikanerin. Und ich fand das halt immer so, ich fand die mexikanische Seite an ihr eigentlich immer exotischer als die Seite, die aus Dithmarschen ist. Klar, ist ja auch nicht schwierig. Ne? Und also... Wenn ich jetzt so an ein Symbol denken würde, was so aus Dithmarschen kommen würde, da fällt mir einfach nichts ein. Also, weiß ich nicht.
Der Kohl. Sehr cool, ja.
Vielleicht ein Deich oder so, ich weiß es nicht. Ne? Und wenn ich dann halt immer so ihre mexikanische Seite so gesehen habe, ne? Also ihre Mutter, die aus Mexiko ist und die halt auch, ne, die Mutter ihrer Mutter, die irgendwie halt Indianer sind und so, ne? Da dachte ich, ja, so die haben immer an die Sonne geglaubt, so, ne? Die Sonne ist deren Gott und so, ne? Und der Film ist ja Monique gewidmet, ne? Ist ein Liebesfilm und ich sag zu Monique, ey, ich drehe jetzt mal einen Liebesfilm, ne? Ne? Und so, das war damals natürlich, ne? So, wir waren noch nicht so lange zusammen. Und da macht man sowas, ne? Heute bringt man mal vielleicht ein paar Blumen mit oder sowas, ne? Aber damals, ey, ich drehe den ganzen Film, Mädchen, weißt du? Und daher kam dieses ganze Sonnending. So, also ja, bin ich esoterisch oder nicht? Ist eine lange Geschichte.
Es gibt in dem Film also eine wunderbare Situation. Da liegen Christiane und Moritz an Deck eines Flussschiffes und plaudern miteinander. Und das kann ich gar nicht wiedergeben, was Inhalt dieses Plauderns ist. Aber es ist eine ungeheuer vertraute Intimität zwischen den beiden. Und dann sieht man plötzlich, die beiden schweben so 2 Meter über Bord. Ja, so, die schweben so. Und da habe ich auch gedacht, aha, Fatih lässt also die Leute schweben. Und da muss ja eigentlich die Anziehungskraft da oben irgendwo sein, nicht?
Ja, sag das mal lauter. Ja, genau. Also er hat gesagt, die sind bekifft, ne?
Ja, das sind sie auch.
Also, nun, ne, damals, ich bin auch jung zum Filmemachen gekommen, ne? Also ich habe meinen ersten Film gedreht, ich glaube, da war ich 23. Ne? Übrigens hat Xavier Dolan seinen ersten Film gedreht, da war der 21. Ne? Und Xavier Dolan ist... Ne, ich wünschte, ich wäre so ein 21-Jähriger. Ne? Aber man kann nicht alles haben. Ja, damals waren Drogen so wahnsinnig wichtig für mich. So, weißt du, heute nicht mehr, hoffentlich. Damals war das wichtig irgendwie. Damals gehörte das dazu und so. Ne? Ich war halt auch ein bisschen jünger als heute. Ne? Und dann fliegt man eben so. Und es ist ja halt auch ein visuelles Element. Also bei Kusturica fliegen die Leute ja auch wie am laufenden Band. Ne? Also vor allem bei Underground fliegen die. Und ich glaube, bei Fellini fliegen die auch. Und also im europäischen Film, da wird doch viel geflogen. Ne? Und in der Tradition eben.
Wenn wir jetzt einen Sprung machen... von dieser Tradition zu dem Film, der dich ja wirklich nach oben geschossen hat, gegen die Wand, da sind diese Elemente eigentlich verschwunden. Also da habe ich das Gefühl, obwohl der Film zumindest auf den ersten Blick keinen direkten Bezug zu deiner Biografie hat, da bist du als Filmemacher bei dir selbst. Und die Eröffnung von dem Film ist ja einfach genial, weil sie dich als Zuschauer sofort in eine Bewegung zieht, aus der du nicht mehr rauskommst. Gibt es dafür Vorbilder?
Intimacy von Patrice Chéreau hat mich damals sehr inspiriert, war ein wichtiger Film für mich auf jeden Fall. Das ganze Zeug, was damals aus Dänemark kam, das ganze Dogma-Zeug, allen vorweg Breaking the Waves, der kein Dogma-Film ist, den ich eigentlich den besten Film von Lars von Trier finde. Ich finde alle Filme von Lars von Trier gut, aber Breaking the Waves ist eigentlich so der gegen die Wand so mitgeebnet hat. Die Vorbilder waren hauptsächlich im europäischen Kino. Es gibt einen Film, der aus dem amerikanischen kommt, der von der Kamerabewegung her mir gezeigt hat, oh, nimm das Ding in die Hand und sei flexibel, das war Traffic von Soderbergh. Traffic war wichtig, gar nicht so sehr wegen der Kamera, sondern weil Traffic ist auf Mono gemischt. Ja, und das zu einer Zeit, wo es schon längst 5.1 gibt. Ne? Und nur die Szenen, wo es Musik gibt in Traffic, die sind auf 5.1 und alle anderen Szenen sind auf Mono. Und das hat den Effekt, dass der Sound kommt eben nur von vorne. Der Sound kommt nicht von links, von rechts, von oben, von unten. Ich glaube, dieser Mono-Trick, der macht das, dass du wirklich so auf die Leinwand guckst und nicht so. Weißt du? Also du bist wirklich bei den Geschehnissen. Und da wir den Film mit sehr wenig Licht gedreht haben, ne, weil es halt ein Low-Budget-Film war und ich wollte alles Geld, was wir übrig hatten, für die Musik ausgeben. Ne, der Film hat sehr viel Musik, gekaufte Songs, die Depeche Mode und solche Sachen, was sehr teuer ist. Nick Cave, Birthday Party und so. Ne, dachte ich, okay, ich gebe das Geld aus für die Musik und spare das Geld in Licht und in der Kamerabühne. Ne, so, und damit man aber wirklich auf das guckt, was da vorne ist, so, weil es recht dunkel ist, mache ich das Ding auf Mono. Ne, das war der Soderbergh-Film, der mich dazu inspiriert hat. Nur die Szenen, die Musik haben, bei Traffic, haben 5.1 und das macht so ein, das gibt dir so einen Raum, das gibt dir so einen Atem. Ne, da wir viel mehr Musik hatten in dem Film als Soderbergh, ne, hast du ständig das Gefühl, es geht an, es geht aus, es geht an, es geht aus. Was ich doch als Fehler empfinden würde. Wir sind ein bisschen zu weit gegangen. Aber wie auch immer, das Freie an Gegen die Wand war und Gegen die Wand ist eben My Purple Rain gewesen, so. Mein eigenes Purple Rain. Mir war das total egal, was die Leute denken. So, mir war das egal, ob der Film viele Zuschauer macht. Mir war es egal, ob der Film von der Kritik gefeiert wird oder nicht. Es war ein Film, der so war wie so eine entzündete Haarwurzel, die du ausdrücken musstest, oder? Ein Pickel, wirklich. Ne, also das war so in mir und es musste raus und es war so freier Ausdruck, so, ne? also Ausdruck in seiner freiesten, befreitesten Form. So, das heißt nicht, dass das der beste Film sein muss, aber es ist von all meinen Filmen mit Sicherheit der befreiteste Film. So, ne? Wenn ich mir so auf der anderen Seite angucke, den ich persönlich von meinen Spielfilmen ist der mir vielleicht so, wo ich selber denke, wo es meinen eigenen Anspruch am meisten erfüllt. Meinen eigenen Anspruch. Gerade was so schauspielerische Darstellungen angeht und sowas, ne? So finde ich auf der anderen Seite so, ja, ey, die spielen schon gut, die Leute da und so, ne? So, also ich gucke die gerne beim Spielen zu, ne? Wenn ich denn das vergleiche aber mit Gegen die Wand, auf der anderen Seite ist unter so einem unwahrscheinlich großen Druck entstanden. So der Druck, der Fluch des Erfolges von Gegen die Wand. Und der wurde ja so gefeiert, der Film. Und noch ein Preis und noch ein Preis und noch einer und nimm den noch und nimm das noch und juhu. Ne? Und wichtig ist, das erstmal nicht zu glauben. Ne? Das ist voll wichtig. Ey, ne? Weil wenn du das glaubst, dann bist du verloren, Mann. Ne? Und ich habe es nicht geglaubt, aber es war halt auch so, ey, das ist jetzt halt so meine Platte, siehst mal so, als wär's deine Schallplatte und diese Platte hat sich echt gut verkauft, jetzt musst du Around the World in a Day machen. So, und auf der anderen Seite ist mein Around the World in a Day. Und weswegen der Film weniger befreit ist, ist, dass da immer so der Schatten von Gegen die Wand war. Also, und eben, um eben sich nicht zu wiederholen, ne, hat auf der anderen Seite einen ganz anderen Stil als Gegen die Wand. Ne, Gegen die Wand ist die ganze Zeit von der Hand gedreht, von der Schulter gedreht und ohne Licht und sowas. Ne, und ist dieses Kammerspiel. Und wir haben uns gesagt, mein Kameramann und ich, für auf der anderen Seite, lass uns so wenig Kamerabewegungen wie möglich machen. Ja, lass uns unauffällige Kamerabewegungen machen. Lass uns nicht manipulieren. Lass uns einen Film machen, wo du so viel wie möglich Raum schaffst. Ne? Also es geht gar nicht darum, einen kalten Film zu machen, aber keinen manipulativen Film. Das war uns wichtig. Und ein Close-Up, nur wenn es unbedingt nötig ist, dann machen wir ein Close-Up, aber vorher nicht. So,
und ich habe im Augenblick fast das Gefühl, als wenn du, also entweder habe ich nicht richtig gefragt oder du weichst mir aus gerade. Weil ich glaube, Fatih, also mir fällt kein Film der letzten 50 Jahre in Europa ein, der die zerstörerische Kraft einer L'amour fou den Leuten so an den Kopf knallt.
Es gibt einen, doch, zwei.
Also auf jeden Fall
nicht. Die Liebenden von Portneuf, finde ich, von Leo Carax, der auch sehr inspirierend war für die Wand.
Na gut.
Und ich finde ja Betty Blue einen geilen Film, ne? Ja, okay, gut, vergiss es.
Nein, aber was mich interessiert ist, wie ist das schon auf der Drehbuchebene beim Schreiben entstanden? Also
es gibt noch einen geilen Film, wenn ich das mal sagen darf.
Intimacy.
Intimacy ist aber auch geil.
Ja, aber
nehmen wir mal zu einfach so einen amerikanischen Film. Ne? Monster Ball mit Halle Berry und Tommy Lee Jones ist das, glaube ich, ne? Ist das Tommy Lee Jones? Nee, es ist nicht Tommy Lee Jones. Billy Bob Thornton, das ist das. Der Film, das ist eine Amour Fou, Alter. Mein lieber Herr Gesangsverein. Aber ich stehe auf solche Filme, so Liebesfilme. Man verliebt sich und man gibt alles. Weißt du, man gibt sein letztes Jahr. So Liebesfilme, man liebt jemanden so sehr, dass sich das kaputt macht und so. Das ist mir passiert. Die Liebe ist recht zerstörerisch, recht visuell auch. Wie bin ich drauf gekommen, das zu schreiben? War das die Frage?
Ja.
Okay, gut. Also, ich war sehr lange, von 14 bis 21, in so ein Mädchen verliebt, eine Türkin, mit der ich zusammen zur Schule gegangen bin. Und die hat nie meine Liebe erwidert. So, ich war halt so der verliebte Teenager, ne? Und das fucking 7 Jahre, Alter. Weißt du, so... Na, ich war 7 Jahre verliebt in dieses Mädchen, Mann. Ich konnte nichts anderes mehr machen. Todunglücklich. Das hat mich echt voll geprägt, ey. Na, und irgendwann sind wir Freunde geworden, dieses Mädchen und ich, ne? Und sie hat mal aus Jux und Donnerei, sag mal, wir könnten doch eine WG gründen. Also wir tun so, als würden wir verheiratet sein. Und wir gründen eine WG und du machst dein Ding und ich mach mein Ding. Das war ein Scherz von ihr, ne? Es war nicht ernst gemeint, aber ich hatte sofort so den Plot, ne? So für eine Komödie. Der erste Entwurf von Gegen die Wand war eine Komödie. Kann ich auch noch einen Rotwein haben, bitte, wenn das irgendwie geht? Ne? Danke. Der erste Plot war eine Komödie. So Green Card, ne? So zwei Leute tun so, als wären sie etwas, was sie aber gar nicht sind. Und so bestimmte Reste sind ja in Gegen die Wand übrig geblieben, ne? Also wenn Jahid und der Typ, mit dem er da arbeitet, ne, Sheriff, ne, wenn sie zu den Eltern von Cybele gehen und um ihre Hand anbeten, ne, und beide sagen was komplett Verschiedenes, das ist ja sehr lustig. Ne, und es ist ja mehr als Comic Relief, es ist wirklich Comedy, verdammt. Ne? Und das kommt noch aus diesen Rudimenten, weil das mal eine Komödie war. Ne? Aber dann kam irgendwann, die Geschichte ist ja, der Plot ist älter als der 11. September, dann kam irgendwann der 11. September und so und ich wurde so wütend, ne, auf alles und so, ne, und ich dachte, ey, das kann keine Komödie sein, ich muss irgendwie meine Wut verarbeiten, ich möchte meine Wut verarbeiten, ich kanalisiere meine Wut entgegen die Wand. So, das hat das so geprägt. Ne, dieses Mädchen, irgendwann wollte sie, vielen Dank, irgendwann wollte sie dann doch was von mir. Nach 7 Jahren hat sich das so umgedreht. So, ne? Und da habe ich sie nicht mehr geliebt. Ja, so ist das. Ne? Und es gibt eine Zeile von, das wollte ich unbedingt verarbeiten, es gibt eine Zeile von Paul Simon in Graceland, singt er, Losing love is like a window in your heart. So geht die Zeile. Also so, Liebe zu verlieren ist wie ein Fenster in deinem Herzen. Das war welch eine poetische Zeile, oder? Und das wollte ich gerne visualisieren. Und deswegen ist am Ende von Gegen die Wand, wenn die beiden in diesem Hotelzimmer sind, ne, und Jahid Birol Ünal sitzt im Bett und Cybele ist mit ihrem wunderschönen Hintern nackt vom Fenster, ist das Fenster offen. So, sie wird nicht mit ihm mitgehen, weil losing love is like a window in your heart, Mann. Ne, die Liebe geht da raus. Die ist nicht mehr in dem Raum. Und so habe ich Liebe empfunden. So, ne, Liebe kann kommen und ewig bleiben. Liebe kann aber auch irgendwann wieder gehen. So, das denke ich heute, jetzt mit 42. Vielleicht denke ich in 10 Jahren nicht so. Na, aber heute denke ich so und damals bei Gegen die Wand habe ich halt auch so gedacht. Und das waren so die Dinge, die mich mitbewegt haben, den Käse zu schreiben, den ich da geschrieben habe. Viel auch Musik. So, Musik war sehr wichtig beim Schreiben, bei Gegen die Wand. Man glaubt das gar nicht. Es gab damals einen Club, den gibt es immer noch. Das ist in der Bernstoffstraße die Bernsteinbar. Und Ende der 90er, Anfang der 2000er gab's da montags immer so eine Nacht, wo immer so World aufgelegt worden ist. Besonders viel türkische Musik. Und türkische Musik kann sehr fatalistisch sein. Total. Ne? Also man hört das und wenn man halt ein paar Wein getrunken hat, dann sagst du, ey, gib mir mal ein Rasiermesser bitte, ich möchte bluten. Also fatalistisch. Und Fatalismus kann ja auch doch sehr visuell sein, ne? Weil es eben zerstörerisch ist. Ne? Und ich habe diese ganzen Songs gesammelt. Die Mutter in mir ist immer mit einem Notizblock dahin. Oder der Vater in mir, wenn er betrunken war, hat er gesagt, kann ich mal was zu schreiben haben? Und ich hatte dann immer Bilder zu den Songs, die da liefen. Türkische Songs. Da lief ein Song von Sezen Aksu, ne? Und dann dachte ich, zu diesem Lied müsste eigentlich gekocht werden und Racke gesoffen werden. Ne? So. Und das Lied habe ich dann benutzt und zu dem Lied wird gekocht im Film und Racke getrunken. Witzigerweise hat eine Racke-Firma später einen Werbespot gemacht, der basiert auf die Szene von Gegen die Wand. Darauf bin ich besonders stolz. Ich habe das geschrieben und dann, es läuft bei mir immer Musik, du weißt das, es läuft immer irgendeine Musik. Beim Set hast du das erlebt. Als wir Chick gemeinsam gedreht haben, immer wenn wir zum Set gefahren sind oder zurück, es läuft immer Musik, immer. Ne? Und ich höre halt auch beim Schreiben viel Musik und das, was ich höre beim Schreiben, muss nicht automatisch stimmungsmäßig das sein vom Inhalt, was ich da gerade schreibe. Also wenn ein Film, weiß ich nicht, mit Heavy Metal zu tun hat, muss ich nicht automatisch Heavy Metal hören. Und was weiß ich, ich kann Klassik hören, ich kann Jazz hören. Und zufällig lief mal ein Song, während ich geschrieben habe, After Laughter Comes Tears von Wendy René, so ein Soul-Track irgendwie. Und ich schreibe gerade die Szene, wo Birol diesen Typen da killt, aus Eifersucht mit dem Aschenbecher. Ne? Ich dachte, das passt doch wunderbar. Ne, was ich da geschrieben habe, das passt. Also die Musik passt zu dem, was ich da gerade schreibe. Zufällig. Ich mache ja auch manchmal Dokumentarfilme. Und da habe ich gelernt, beim Dokumentarfilm den Zufall mit einzubauen. So in das Fiktive. Das, was man auf der Straße sieht oder hört, das baut man einfach ein. So, ich bin nicht wie Kubrick. Weißt du, so alles ist fest und alles wird jetzt so. Ne? Ich bin eher so wie Be Like Water, my friend. So.
Mir fiel eben ein, dass der Schluss von Gegen die Wand, da steigt ja Birol in den Bus und wartet, ob Sibel kommt und dann. Sie kommt aber nicht und er fährt davon. Und da war meine Assoziation, weil du eben von auf der anderen Seite sprichst. Also Birol fährt zurück. Birol ist die Hauptfigur. Birol ist ein Alkoholiker, ein Loser, ein total kaputter Typ. Und am Schluss trinkt er nicht mehr.
Aber ich trinke jetzt.
Aber du siehst, ich beherrsche mich.
Okay.
Und er fährt zurück in seine Heimat, also an die Schwarzmeerküste.
An die Heimat, wo er geboren ist,
ja.
Wenn das seine Heimat ist.
Und der Schluss von auf der anderen Seite erinnert mich sehr daran, denn auch dort fährt der Held
ein Germanistikprofessor mit türkischen Wurzeln, zurück an die Küste. Und das letzte Bild, er sitzt am Strand und wartet auf seinen Vater. Was bedeutet diese, ist das eine Metapher, dass deine Helden dann zurückgehen zu dem Ort, der ihr Ursprung ist?
Zu jener Zeit wahrscheinlich. Also ich weiß das nicht. Also ich wurde ja oder werde ja immer so als ja Hamburg und Lokalpatriotismus und so, ne? Dass diese Stadt halt meine Heimat ist und die Heimat ist, die ich liebe und der Raum auch ist, den ich irgendwie so zu beschützen versuche und so. Das ist ein langes, interessantes Thema, ne? Hamburg und so. Ich habe gerade 6 Monate in Berlin gedreht, ne? Und ich muss sagen, das ist ja eine geile Stadt, ne? Sie ist so inspirierend. Ne? Man geht auf die Straße in Kreuzberg und in Berlin sind die Straßen echt wie Flüsse. Ne? Man setzt sich, wenn man nichts zu tun hat, ne? Man setzt sich irgendwie an ein Straßencafé und frühstückt und dann kommt die Strömung, ne? Und man treibt durch diese ganzen Straßen wie Treibholz, verdammt, und endet nachts irgendwo ganz woanders, in Wedding oder so, weißt du? Denkst, was habe ich hier denn verloren? Ne? In irgendwelchen WGs, wo irgendwelche Katzen rumhausen. Also ich wäre froh, wenn diese Stadt das noch mehr hat, wenn unsere Straßen doch mehr wie Flüsse wieder wären. So, vor allem in Orten sind, ne? Ich möchte hier bleiben. So, ich kann hier auch gar nicht weg, meine Kinder gehen hier zur Schule und so. Ne? Mein ganzes soziales Leben ist hier und so. Ich würde versuchen, gerne diese Stadt interessanter zu gestalten, mitzugestalten. Hilft ihr mir mal? Also ich fange an, aus diesem Ortensinn immer wegzugehen. Ich sage zu Monique, ey Monique, bitte lass uns mal nicht auch in die Schanze gehen. Lass uns doch mal nach Wandsbek gehen und gucken, was da ist. Ne? Ne? Lass uns doch mal nach Barmbek gehen. Also wir gehen jetzt immer in andere Stadtteile. So, und ich entdecke wunderbare Sachen, weil dieses Ortensinn, wo ich lebe, ne, das, was mal ein super Stadtteil war, ne, und ich bleib da halt, weil meine Wohnung mein Komplize ist, ne, Alter, du siehst nur Tommy Hilfiger, ne, du siehst, ey, die Mieten sind so hoch, wer kann sich das leisten, wer wohnt da? Da wohnen keine Künstler mehr, ne, da wohnen keine Musiker mehr, da wohnen keine Maler mehr, da wohnen keine Journalisten mehr, so, ne? Da wohnen nur noch Leute, die Tommy Hilfiger-Klamotten tragen. Ja, und ich wohne da, aber ich habe da immer gewohnt, ne? Und weil ihr hier alle kommt, so, weil ich das noch sehe, so denke ich, okay, das ist der Grund, weswegen ich mir die Miete da noch leisten kann. Keine Ahnung. Ich würde gerne diesen Standort mit verändern wollen, dafür brauche ich Partner, so. Das müssen wir gemeinsam machen. Ne, ich weiß noch nicht wie. So, ich werde mir irgendwelche Konzepte ausdenken. Aber das kann so nicht weitergehen. Die Alternative kann nicht so sein, ich ziehe hier weg. Lass es uns angehen, Brüder und Schwestern. So.
Das war also ein geniales Schlusswort.
Ja, ne?
Das hätte ich mir nicht ausdenken können. Also vielen Dank, Fatih. Lass uns das an.
Dankeschön. Vielen Dank.